Denn die ehemalige Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 5. Juli, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder aus einem wunderschönen kleinen Dorf in der russischen Provinz zugeschaltet, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Vormittag, Frau Kneißl.
Den darf auch ich Ihnen wünschen, und Wetter ist wunderbar. Wir sind ausgeruht und können starten.
Genau. Ja, Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen in unserer Folge zu besprechen. Allen voran natürlich die Frage, wie geht es in Nahost weiter? Es haben jetzt diese Woche Verhandlungen in Doha stattgefunden zwischen USA und Iran. Des Weiteren werden wir uns aber natürlich auch mit dem für uns in Europa wichtigen Konflikt befassen, nämlich den Ukraine-Krieg. Dort hat es eine neue Stufe der Eskalation gegeben. Da werden Sie sicherlich einiges berichten können. Wir werden über einen Anschlag im Fürstentum Monaco sprechen, über 250 Jahre USA und natürlich auch immer über die Frage sprechen, wie nah stehen wir vor einem möglichen Frieden oder Krieg in Europa? Aber zunächst, Frau Kneißl, wie geht es Ihnen? Wie war Ihre Woche? Und ist langsam, aber sicher der Sommer auch bei Ihnen angekommen in Russland?
Vielen Dank für die stets sympathische Nachfrage. Ja, Gott sei Dank sind wir alle wohlauf. Die Baustelle läuft weiter. Also ich bin am Sonntag aus St. Petersburg gut mit dem Nachtzug zurückgekehrt. Wir hatten eine sehr intensive Woche dort. Wir haben ja in unserem letzten Podcast über das Rechtsforum gesprochen. Und das ging bis Samstag. Ich hatte dann noch an unserem Institut die Abschlussveranstaltungen für dieses akademische Jahr. Wir hatten eine Debatte zu, wie steht es um den alten Rechtsgrundsatz Pacta sunt servanda, zu Deutsch auch mit dem wunderbaren Wort Vertragstreue übersetzt. Also schlichtweg auch, wie steht es um das Recht als solches. Dazu hatten wir eine sehr interessante Debatte in unserem Institut an der Universität mit einigen Juristen aus St. Petersburg und auch aus dem Ausland. Und dann unseren Jahresabschluss, kleinen Empfang für die Referenten und Studenten, die uns so durch das akademische Jahr begleitet haben. Ich bin dann gut mit dem Nachtzug zurückgekommen, mit sehr viel Gepäck. Also ich schleppte und schob wirklich meine Kisten, da ich aus dem Büro einiges mitgenommen hatte an Büchern und Geschenken. Habe ich in Riazan am Bahnhof das dann alles irgendwie zum Taxi gebracht und bin jetzt zu Hause und arbeite unter anderem an einem Seminar, das ich vorbereite in Kasimov. Es wird das erste Seminar dieser Art sein unter dem Titel Das Dorf ernährt die Stadt. Die Frage, wie steht es um die Landwirtschaft, wie steht es um Perspektiven der Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, und um Supply Lines, also Versorgungswege grundsätzlich. Das ist das Thema. Das bereite ich im Moment mit der Universität Riazan, St. Petersburg vor und habe auch einige Gäste aus der Region hier. Also das ist meine aktuelle Arbeit. Aber ansonsten bin ich dazwischen kochend, putzend und Material kaufend auf der Baustelle.
Und die Baustelle geht gut voran. Die finalen, die finale Fertigstellung steht kurz bevor.
Ja, ich hoffe. Also es beschäftigt mich jetzt seit 3 Jahren. Ich hoffe. Also ich hatte sehr, sehr viele Rückschläge auf der Baustelle. Es ist nicht von Vorteil, wenn man die Sprache überhaupt nicht kann. Und wenn, aber auf gewisse Probleme möchte ich jetzt nicht eingehen. Wir haben einen geopolitischen Podcast und nicht einen, wie renoviere ich eine Ruine in Russland? Dazu können wir gerne einmal einen anderen Podcast machen.
Das besprechen wir dann mal gesondert in einem Spezialpodcast, Frau Kneißl. Aber in unserer heutigen Folge möchten wir natürlich wie immer darüber sprechen, Frau Kneißl. was geopolitisch derzeit geschehen ist in den letzten 7 Tagen. Es war wieder einiges los. Es war nicht so viel los wie in den Wochen davor, aber es gab doch einige interessante Entwicklungen. Und wir fangen gleich mal mit der vielleicht wichtigsten Meldung an, denn die USA und Iran haben am Mittwoch in Doha indirekte technische Gespräche geführt, um eine Einigung über den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz zu erzielen und eine dauerhafte Waffenruhe zu sichern. Donald Trump hat am Mittwoch erklärt, dass die Bemühungen um die Denuklearisierung Irans gut vorankämen. Details hat er nicht genannt. Er sagte, es gab sehr gute Gespräche und wir werden sehen, wie es weitergeht. Hinweise darauf, dass das Atomprogramm bereits Gegenstand der Gespräche war, gab es jedoch nicht. Bei den Gesprächen zwischen den USA und Iran in Katar habe es nach Angaben des katarischen Außenministeriums positive Fortschritte gegeben. Und wie jetzt einer mit den Verhandlungen vertrauten Quelle sind diese in den Gesprächsrunden zwischen den Chefunterhändlern und Fachexperten gegliedert. Demnach trafen sich Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Steve Witkoff noch vor Beginn der Gespräche mit dem katarischen Premier, um die Verhandlungen vorzubereiten. Iran hat jetzt öffentlich erklärt, dass seine Prioritäten eine Einigung über die Verwaltung der Straße von Hormuz sowie die Freigabe von 6 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten sind. Nach Angaben des iranischen Regierungsvertreters konzentrieren sich die aktuelle Gesprächsrunde auf diese beiden Themen. Für die USA hat nach Angaben verschiedener Quellen die Sicherstellung des freien Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormuz oberste Priorität. Ja, Frau Kneißl, wie bewerten Sie, wie schätzen Sie diese Verhandlungen ein? Sind das schon bedeutende Fortschritte oder sind Sie da weniger optimistisch?
Ich glaube, es geht weniger um meinen persönlichen Optimismus zu den Entwicklungen. Das, was interessant ist, und wir haben das auch letzte Woche besprochen, ist, trotz der Beschüsse, die hier wechselseitig liefen, vor circa 10 Tagen gab es einige Scharmützel im Persischen Golf, also iranisch-US-Kriegshandlungen eigentlich. Die liefen 48 Stunden, damit war vieles wieder mal in Schwebe. Aber man hat dann doch diese Scharmützel wieder eingestellt und ist an den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Das ist grundsätzlich als interessant zu vermerken. Und ich glaube, derartige Unterbrechungen, wenn man das so nennen kann, wird es im Laufe dieser 60 Tage immer wieder geben. Die Frage ist dann, wie sehr werden die Verhandlungsfortschritte unterbrechen, aufschieben, ganz auf Eis legen oder nicht. Aber wir sind jetzt in der Phase dieser 60-Tage-Frist, 2 Monate, um diese Punktation, also Überschriften, umzusetzen. Es ist kein Abkommen, es ist ein Memorandum, es ist ein erster Entwurf über Tagesordnungspunkte, nicht mehr und nicht weniger. Und das muss man immer wieder im Kopf behalten. Also alle, die von Friedensverhandlungen sprechen, würde ich sagen, machen eine Themenverfehlung. Wir sind wirklich erst in dieser Umsetzung einer Punktuation, um dann in der weiteren Folge vielleicht so etwas wie die Wiederaufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und der Islamischen Republik Iran zu erleben. Wenn das der Fall sein sollte, dann könnte man von Friedensverhandlungen sprechen. Aber vorerst haben wir auch unterschiedliche Prioritäten. Sie haben es in Ihrer Fragestellung schon betont. Seitens des Irans geht es um, wer verwaltet die Straße von Hormuz? Der Iran beharrt darauf, dass es sich um nationales iranisches Gewässer handelt. Und auf der anderen Seite haben wir die USA, die sagen, wir wollen hier das Recht auf freie Schifffahrt, so wie es im Seerecht auch als Völkergewohnheitsrecht gilt. Ich hatte in einem unserer Gespräche darauf hin verwiesen, dass auf iranischer Seite hier und da laut wurde, man möchte ein Abkommen, so wie die Konvention von Montreux, die für den Bosporus gilt. Die wurde 1936 geschaffen und hat den Zweiten Weltkrieg überlebt, hat verschiedenste Krisen im östlichen Mittelmeer überlebt, Regierungswechsel in der Türkei. Und diese Montreux-Konvention ist insofern ganz interessant, als sie der Türkei diesen Anspruch auf nationales Gewässer gibt, Regelungen hat, was Handelsschiffe und militärische Transporte anbelangt. Also diese Konvention von Montreux könnte, ich sage das wirklich nur im Konjunktiv, als Vorbild dienen oder vielleicht kommt etwas ganz anderes heraus. Aber ich würde sagen, hier spießt es sich bereits. Also wer verwaltet die Straße von Hormuz? Wie wird das aussehen? Wird es eine separate Konvention dazu geben, wie eben jene, die für den Bosporus 1936 in Kraft trat? Oder wird doch freie Durchfahrt auf Basis des allgemeinen Seerechts gelten? Die Iraner beharren auf der Freigabe dieser Vermögenswerte, die seit 1979, seit der Islamischen Revolution eingefroren sind. Da handelt es sich um sehr, sehr viel Geld. Mich hat das sehr erstaunt. Ich habe das auch mehrfach gesagt. Es war für mich eine große Überraschung, dass dieser Punkt in dieser Auflistung von Themen enthalten ist. Ich hatte damit nicht gerechnet, weil wir, wie gesagt, von sehr, sehr viel Geld sprechen. Und damit ja auch eine alte Forderung des Irans schlagend wird. Wenn es um die Urananreicherung oder Nicht-Urananreicherung geht, das war Hauptgegenstand dieses großen Abkommens, das 2015 unterzeichnet wurde. Ich glaube nicht, dass es den USA gelingen wird, hier zu einem Abkommen zurückzukehren, so wie es 2015 damals unter der Obama-Regierung unterschrieben wurde. Aus jenem Abkommen stiegen ja die USA 2018 aus. Aber wie gesagt, wir haben in der Prioritätenliste schon sehr, sehr unterschiedliche Interpretationen. Die USA sagen, Urananreicherung kommt nicht in Frage. Der Iran sagt, wir wollen die Straße von Hormuz national verwalten und wir wollen unser Vermögen zurück. Also hier wird es um Detailarbeit gehen, die in Doha stattfindet. Das Emirat Katar hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder als wesentlicher Verhandlungsort gedient. Die katarische Diplomatie ist immer wieder ausgerückt, auch wenn es um die Frage Verhandlungen zwischen Hamas und Israel ging. Übrigens haben katarische Unterhändler im Auftrag Israels auch die Hamas mit finanziellen Mitteln versorgt, weil Israel sehr lange daran Interesse hatte, dass sozusagen ausreichend Geldmittel nach Gaza fließen. Aber das ist ante 2023, also ante der großen Veränderungen, der dramatischen Veränderungen vom Oktober 2023. Das ist die Situation. Es ist insofern interessant, als die katarische Regierung sich hier weiterhin sehr stark einbringt, da ja auch Katar heftig beschossen wurde vom Iran. Es sind viele Flüssiggasanlagen im Iran, in Katar, mehr oder weniger außer Kraft gesetzt aufgrund der Kriegshandlungen. Es gab sehr, sehr harte Stellungnahmen seitens Dohas versus Teheran. Aber nichtsdestotrotz hat zwischen diesen beiden Staaten in den letzten Jahrzehnten immer eine sehr pragmatische Kooperation funktioniert. Erinnern wir uns daran, dass zwischen 2017 und 2021 das Emirat Katar selbst unter einer gewaltigen Blockade stand. Die war damals initiiert von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien. Also Katar war mehr oder weniger abgeschottet von allem. Totale Seeblockade, Luftblockade hat das Land viel Geld gekostet. Das Land hat aber diese Blockade überlebt. Und das auch dank der gewissen Luftwege und Versorgungslinien, die der Iran gesichert hat. Also ich denke da vor allem auch an landwirtschaftliche Produkte, die aus dem Iran nonstop in Richtung Katar gingen. Also wir haben hier Kriegshandlungen gesehen, wir haben sehr, sehr harte Stellungnahmen wechselseitig gehört, aber es gibt eben auch immer wieder Grund zur Kooperation. Verhandlungsführer, also oberster Verhandlungsführer auf US-Seite ist Vizepräsident Chidi Vance. Chidi Vance hat hier einen Drahtseilakt zu bewältigen. Sie nannten die beiden Unterhändler, die man überall sieht, ob von Kiew bis nach in den arabischen Raum, in den persischen Golf, in den Iran. Es geht immer wieder um den Schwiegersohn Kushner und um den Sonderbeauftragten Witkow. Die beiden sind sozusagen physisch in einer Pendeldiplomatie eingebunden, aber die eigentliche politische Verantwortung liegt beim Vizepräsidenten. Es ist für ihn eine äußerst schwierige Situation, nicht nur, weil das Dossier so kompliziert ist, sondern auch innenpolitisch betrachtet. Es gibt in der Administration Trump doch unterschiedliche Auffassungen, nicht nur zum Thema Iran, auch zum Thema Israel und zu diesem gesamten Krieg. G.D. Vance hat immer wieder durchklingen lassen, dass er sowohl gegen diese Kommandooperation Venezuela war, als auch gegen dieses Kriegsabenteuer Iran. Also er hat das immer wieder durchklingen lassen. Anders sieht das Außenminister Rubio. Marco Rubio in gewisser Weise auch wird in den US-Medien dargestellt als eine Art Konkurrent zu Vance, wenn es um eine mögliche Nachfolge Trumps geht. Rubio ist ganz klar auf Israel-Kurs und sagt, also in erster Linie muss der Iran besiegt werden, in welcher Form auch immer. So wie es aussieht, wir haben das besprochen, hat der Iran eigentlich diplomatisch wie auch militärisch aktuell einen gewissen Sieg errungen. Es ist noch zu früh, von Niederlage und Sieg zu sprechen, aber die Tatsache, dass der Iran nicht besiegt wurde, dass das Establishment als solches besteht, dass die Menschen nicht in die totale offene Revolte gegangen sind, das alles spricht doch dafür, dass sich das Machtsystem der Islamischen Republik Iran nicht hat brechen lassen. Das war ja das eigentliche Kriegsziel. Und ich würde sagen, G.D. Vance ist in einer wirklich sehr, sehr schwierigen Situation.
Ja, durchaus. Und wir haben ja schon, Frau Kneißl, mehrfach darüber gesprochen, dass die USA im Grunde genommen mit diesem Krieg in Nahost, im Iran, sich selber keinen Gefallen getan haben. Donald Trump ist in den Umfragewerten massiv gefallen. Und die Frage steht natürlich weiterhin im Raum, warum sind die USA überhaupt zu weit gegangen und haben sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich von Israel dazu überreden lassen, in diesen Krieg gegen Iran einzutreten. Und es gibt jetzt, Frau Kneißl, auch eine Warnung der Vereinten Nationen, die diese Woche ausgeführt haben, dass die schrittweise Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormuz nicht das Ende des wirtschaftlichen Schocks für die Weltwirtschaft bedeutet, da die Folgen der Krise für die Transport- und Ernährungssysteme deutlich länger zu spüren sein werden als für die Energiemärkte. Das geht aus einem von der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung veröffentlichten Bericht zur Lage rund um die Straße von Hormuz vor. Ich zitiere einmal diesen Bericht: Die Energiemärkte erholen sich in der Regel schneller als die Verkehrs- und Ernährungssysteme. Es braucht Zeit, um Transportverträge zu überarbeiten, Lieferketten wiederherzustellen und die Kosten für Kraftstoffe, Düngemittel und landwirtschaftliche Erzeugnisse zu senken. Für Millionen von Menschen bedeutet dies, dass die Preise für Lebensmittel und Transport auch nach einer Stabilisierung der weltweiten Ölpreise hoch bleiben können. Besonders hart trifft dies die ärmsten Familien, für die die Ausgaben für Lebensmittel und Kraftstoff einen erheblichen Teil ihres Budgets ausmachen. Besonders schwierig ist die Lage eben in Staaten, die von Energieimporten abhängig sind, wie im Bericht ebenfalls festgestellt wird. Als Beispiel werden Länder angeführt, die in hohem Maße von Öl- oder Nahrungsmittelimporten abhängig sind. Also Frau Kneißl, mal die Frage auch an Sie. Ist denn mit der Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormuz die Krise noch lange nicht abgewandt, oder?
Ja, ich würde den Bericht der UNCTAD, so lautet das Akronym der Organisation, deren Bericht Sie eben beschreiben, ich würde damit d'accord sein, ja. Also einverstanden, weil es handelt sich doch um einen massiven Einbruch, den wir seit 28. Februar hier erleben. Ich hatte in einem Podcast ausführlich auch geschildert die Problematik der Remittances. Das ist das englische Wort für die Geldüberweisungen der Wanderarbeiter, die vor allem aus Südasien im Persischen Golf arbeiten und vor allem natürlich in den Arabischen Emiraten, aber auch in Saudi-Arabien und Katar. Also wir haben, ich nehme das Land Katar beispielsweise, das ich ein bisschen besser kenne, wir haben dort eine Bevölkerung von rund 3,5 Millionen, davon aber nur 300.000, die wirklich einen katarischen Pass haben. Also der Rest sind 2,5 Millionen oder 2,7 Millionen, sind Migrant Workers, also Wanderarbeiter, und die meistens ein 2-Jahres-Arbeitsvisum haben und die Handvoll Dollar, die sie teilweise für ihre Arbeit im Straßenbau erhalten, im Service-Sektor, Hotels und so weiter, die werden meistens 1:1 nach Hause überwiesen, nach Südasien. Und viele dieser Remittances sind in den letzten 3-4 Monaten ausgefallen. Die Menschen gingen unbezahlt auf Urlaub sozusagen, unter Anführungszeichen, hatten selbst große Mühe, die erhöhten Lebensmittelpreise zu begleichen. Also das ist auch ein Thema, das nicht zu unterschätzen ist, weil das immer wieder dann natürlich auch in der Folgewirkung einen Dominoeffekt hat auf deren Herkunftsländer. Was der UNCTAD-Bericht auch erwähnt, ist, ja, die Energiemärkte erholen sich schneller als die anderen Versorgungswege, Ernährungssektor und so weiter. Wir haben gesehen, dass mit jeder Ankündigung seitens der USA, hurra, wir haben jetzt so etwas wie eine Vereinbarung mit dem Iran, sind binnen Sekunden auf den Ölbörsen die Ölpreise eingebrochen, manchmal um 3%, manchmal um 7%, 10%. Also grundsätzlich ist der Ölpreis jetzt wieder auf ein Vorkriegsniveau zurückgekehrt. Also wir sprechen von circa 70 Dollar. Wir hatten dazwischen 95, 100, 120 Dollar pro Fass. Es war die Rede seitens der Internationalen Energieagentur im Februar, dass der Ölpreis im Laufe dieses Jahres nicht höher sein würde als 50 Dollar. Das glaube ich nicht ganz. Wir haben zweifellos jetzt wieder eine Art Balance zwischen Angebot und Nachfrage. Und wir haben grundsätzlich eine schwächere Nachfrage, weil die Weltwirtschaft schwächelt. Das ist auch ein Faktum. Aber hinzu kommt jetzt noch ein weiteres Problem für die Energiemärkte. Das ist die Beschießung der russischen Exportterminals, der russischen Raffinerien. Ich erinnere daran, dass Donald Trump, und ich möchte ihn jetzt nicht hier über den grünen Klee loben und sagen, er war ach so schlau, natürlich hatte das auch aufgrund bestimmter Leute gesagt, aber er hat eben im Laufe des letzten Jahres immer wieder darauf hingewiesen, beschießt nicht wechselseitig eure Energieinfrastruktur. Warum? Weil die USA ja auch Sorge haben, dass die Weltmarktpreise in die Höhe schnellen. Und wir sehen jetzt, in gewisser Weise ist die Straße von Hormuz jetzt von ihrer sagen wir mal, von der Rotstufe in eine Art Gelbstufe hinuntergesunken. Aber Russland weniger Diesel exportieren kann, dann trifft das natürlich auch wieder die Weltwirtschaft. Und jedes Gut wird in irgendeiner Weise mit LKWs, die auf Diesel laufen, transportiert. Also wir hatten letzte Woche über den Raffineriebeschuss durch die Ukraine auf der Krim und russlandweit gesprochen. Am Sonntagabend hat Präsident Putin unter anderem ins Auge gefasst, er hat das in einer Pressekonferenz gesagt, dass Russland überlegt, ein Dieselexportverbot. Es wurde übrigens ein Kerosinexportverbot durch die Regierung bis November verhängt, schon vor einigen Monaten. Aber wenn es zu einem solchen Dieselexportverbot kommen sollte, es ist ausgesprochen, aber es ist noch nicht operativ, dann würde das natürlich auch eine neuerliche Energiekrise weltweit noch einmal hochschnellen lassen. Ein letztes Wort noch zur Energie. Sollten die Energiepreise in den USA aus Sicht der Regierung zu hoch sein, dann wird in den USA laut darüber nachgedacht, auch die US-Energieexporte zu drosseln oder ganz zu stoppen. Also das wird laut in den USA diskutiert. Wer wäre das erste Opfer sozusagen eines Stopps der US-Energieexporte? Das wäre Europa, weil Europa ist mittlerweile zu einem sehr wichtigen Kunden des US-Flüssiggas geworden. Also ich würde sagen, die Energiekrise als solche ist weltweit alles andere als ausgestanden.
Durchaus. Und Sie haben jetzt ganz wesentliche Punkte schon angesprochen, vor allen Dingen auch die Treibstoffkrise in Russland. Und das nehme ich gleich mal als Anlass, um in das nächste Thema einzuführen. Denn in der Nacht auf Donnerstag hat Russland jetzt eine neue massive Angriffswelle mit Raketen und Drohnen auf Kiew und weitere Regionen der Ukraine gestartet. Ersten Berichten zufolge sollen Dutzende Iskander-Raketen und weit über 100 Drohnen verschiedener Art zum Einsatz gekommen sein. Sogar die russische Hyperschallrakete Zirkon wird dabei erwähnt. In Kiew sollen dabei ein Wasserkraftwerk, ein Wärmekraftwerk sowie ein Treibstoffdepot beschädigt worden sein. Russland werde den Druck auf Kiew weiter verstärken, um die von Russland klar definierten Ziele zu erreichen. Das erklärte jetzt Dmitri Peskow, der Pressesprecher von Wladimir Putin, in einem Kommentar zur Äußerung der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas, die eine Ausweitung der Sanktionen gegen Russland angekündigt hatte. Auf die Frage von Journalisten, ob Russland nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern auch gegenüber einer Reihe anderer europäischer Länder im Sinne eines Präventivschlages Gewalt anwenden könnte, erklärte Peskow, dass die Sicherheit Russlands in jedem Fall gewährleistet werde, und zwar nicht unbedingt durch den Einsatz militärischer Gewalt, wie er ausführte. Frau Kneißl, wie schätzen Sie da diese Entwicklungen ein? Halten Sie es für richtig, dass Russland jetzt zurückgeschlagen hat? Oder befürworten Sie da eher eine Strategie der Diplomatie und des friedlichen Austausches?
Ich würde sagen, diese Versuche einer diplomatischen Lösung stocken. Also wir hatten ja Russland-Ukraine-Direktgespräche in Istanbul im Laufe des Jahres 2025 mehrfach. Da konnten Gefangene-Austausche organisiert werden. Die Gesprächskanäle sind nicht ganz geschlossen, aber sie laufen im Moment nicht so rund, wie das noch 2025 der Fall war. Viele Menschen in Russland haben sich gefragt in den letzten Monaten, wie wird die russische Antwort lauten auf die vielen, vielen Attacken, die ja seit Monaten nicht nur in den grenznahen Regionen seitens der Ukraine unternommen wurden, sondern ja auch auf Moskau, auf Städte wie Jaroslawl, das ist 400 Kilometer nordöstlich von Moskau, auf Nischni Nowgorod letzte Nacht. Also es sind diese sogenannten Schläge tief im Landesinneren, also davon wird ja auch immer wieder in Berlin und London gesprochen. Russland soll sozusagen nicht nur in den grenznahen Regionen angegriffen werden, sondern tief im Landesinneren. Hierfür bedarf es gewisser Waffensysteme, die aus den NATO-Arsenalen kommen. Also ich würde sagen, auf russischer Seite gab es über Monate hinweg, nicht nur über Wochen hinweg, wirklich über Monate hinweg eine sehr, sehr starke Zurückhaltung. Es gab kein Tit-for-Tat, es gab keine reziproke Antwort nach den nächtlichen Angriffen auf Moskau. Erinnern wir uns, am 15., am 18. Juni wurde Moskau schwer attackiert, eine wesentliche Raffinerie in Brand gesetzt, die übrigens vor zwei Tagen wieder angegriffen wurde. Diese Raffinerie ist laut russischen Informationen und der russischen Zeitung Wedomosti vorerst einmal für 6 Monate außer Kraft, weil sie nicht repariert werden kann in aller Kürze. Wir haben täglich Angriffe auf zivile Ziele, ob das Autobusse sind, Autobushaltestellen, Bauern auf Traktoren, Vororte von Moskau. Wir haben vielleicht noch die Bilder in Erinnerung von Anfang Juni beim Internationalen Wirtschaftsforum in Moskau, wurde zweimal am ersten Tag und am Tag der Schlussrunde dieses Wirtschaftsforums wurde St. Petersburg angegriffen, wurde Kronstadt angegriffen. Also die Liste ist lang und hier gab es jetzt diese offenbar schwersten Angriffe eben vor 24 Stunden. Zelensky hatte vor 14 Tagen angekündigt, es würde eine 40 Tage konsequente Offensive gegen Russland erfolgen. Ich zitiere Zelensky, Moskau soll brennen oder Moskau wird brennen, hat er gesagt. Also das ist die Gewaltsprache, in der wir uns und die Gesamtsituation, in der wir uns befinden.
Mhm. Moskau soll brennen, das sind Worte, Frau Kneißl. Ja, da will ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Aber daran haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Er wird von uns vom Westen hofiert und man fragt sich natürlich, wie kann man einen solchen Mann derart viele Millionen und Milliardenbeträge von unseren Steuergeldern zur Verfügung stellen, damit er diesen Krieg weiterführen kann. Und wenn wir schon beim Thema sind, dann müssen wir auch mal schauen, was diese Woche im Fürstentum in Monaco geschehen ist. Dort ist ein Anschlag verübt worden, bei dem ein ukrainischer Oligarch und zwei weitere Menschen teilweise schwer verletzt wurden. Wie die monegassischen Behörden mitteilten, erlitten durch die Explosion in einem Wohngebäude am Montagabend zwei Erwachsene lebensgefährliche Verletzungen. Ein 13-Jähriger wurde leicht verletzt. Aus Kreisen der Ermittler erfuhr man jetzt, dass eben auch der ukrainische Oligarch Vadim Jermolajew, er war auch unter den Opfern. Er lebt dort, ist Multimillionär und unterliegt seit Dezember 2023 Sanktionen aus Kiew. Medienberichten zufolge wurde er von der ukrainischen Regierung sanktioniert, weil er ungeachtet der russischen Besatzung seinen Alkoholhandel auf der Halbinsel Krim fortgeführt hat. Staatsminister Mirman sprach von einer absichtlichen Explosion, nachdem er zunächst nur von einem wahrscheinlichen Anschlag gesprochen hatte. Ja, und auch Fürst Albert von Monaco schrieb in einer Mitteilung in der Nacht, dass die kriminelle Explosion einen Schock für die gesamte monegassische Gemeinschaft darstelle. Alle zuständigen staatlichen Dienste seien derzeit mobilisiert in enger Zusammenarbeit mit den französischen Behörden. Nach den Recherchen der französischen Zeitung Le Figaro wird die Hypothese, dass gerade der ukrainische Geheimdienst SPU der Drahtzieher des Anschlags in Monaco sei, das wird derzeit von den Ermittlern als Haupthypothese betrachtet. Quellen der Zeitung präzisieren zudem, dass der Anschlag mit dem Ziel organisiert wurde, den ukrainischen Oligarch eine Warnung zu erteilen. Ja, Frau Kneißl, was sind denn Ihre Gedanken zu diesem Anschlag in Monaco?
Ja, Warnung ist eine Untertreibung. Der Freundin dieses Oligarchen wurden beide Beine abgeschossen, also durch diesen schweren Sprengsatz, der beim Eingang eines Apartmenthauses abgelegt wurde. Das heißt, es hätte ja auch jeden anderen treffen können. Es hat ihn, seine Freundin und einen 13-Jährigen getroffen. Am schwersten, glaube ich, wurde sie verletzt. Und sie haben beschrieben die Reaktionen im monegassischen Fürstentum. Vielleicht zwei Zahlen, um zu begreifen, wie sicher Monaco ist. Also Monaco ist halb so groß wie der Central Park von New York und hat ca. 560 Polizisten, die ständig im Einsatz sind, und überall sind Kameras. Also ist neben dem niedrigen bis null Steuersatz der Hauptgrund, warum sich so viele wohlhabende Personen dort gerne einen Wohnsitz zulegen, weil sie davon ausgehen, dass sie sich dort ohne Bodyguards bewegen können, aufgrund der allgemeinen Sicherheitsbedingungen. Das ist eines der wesentlichen Kriterien für die Attraktivität dieses kleinen Fürstentums, das von reichen Tax Residents, also Residents, steuerpflichtigen lebt, die also einen niedrigen Steuersatz haben. Und das war natürlich jetzt der große Schock, nicht nur für die Behörden, ich würde sagen für alle, die in gewisser Weise sich in diesem Fürstentum gerne aufhalten. Ich verstehe es nicht ganz, warum man sich dort gerne aufhält, weil ich kenne keinen Ort auf der Welt, der so zugepflastert ist wie dieses Fürstentum und man eigentlich kaum mehr irgendwo etwas, eine Grünfläche hat. Man geht wirklich also zwischen Beton, nachdem ja auch mittlerweile in Küste, also es wurden einige hunderte Quadratmeter mehr zugeschüttet, damit man zusätzliche Apartmenthäuser kaufen kann, wo bauen kann, damit diese dann wieder verkauft werden für Interessenten. Also von Formel-1-Fahrern bis zu russischen, ukrainischen und sonstigen Milliardären halten sich dort gerne auf. Aufgrund des Steuersatzes und der Sicherheit. Die Sicherheit ist hiermit in Frage gestellt. Und ich würde sagen, es bleibt wahrscheinlich nicht nur bei diesem einen Akt. Terrorakt ist es ja in gewisser Weise keiner, sondern es ist ein Mordversuch gewesen, ein schwerer Mordversuch an drei Menschen. Hätte auch noch mehr andere völlig Unbeteiligte treffen können. Und in Nice Matin, einer Tageszeitung aus Nizza, stand, dass offenbar diese besagte Person nächste Woche hätte aussagen sollen bei einem Antikorruptionsausschuss. Also vielleicht war das der letzte Grund, das Motiv, wir wissen es nicht. Aber es reiht sich wahrscheinlich in eine Reihe von Aktionen, die bereits stattgefunden haben und die vielleicht noch vielfältiger werden könnten.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, ich kann mich da Ihren Ausführungen nur anschließen. Als ich vor einigen Jahren mal in Monaco war, habe ich mich selber zunächst gefragt, wie man dort freiwillig leben kann. Es ist alles zugepflastert in einer an sich wunderschönen Region. Aber die natürlich sind es am Ende die Steuersätze und wahrscheinlich auch einfach der Lifestyle, der dort vorherrscht, dass man dort, wie Sie richtig sagen, Sicherheit hat und auch das Wissen darum, dass man dort mit den mächtigen und wichtigen Menschen direkt von diesen umgeben ist. Also eine gewisse Form der Eitelkeit spielt dabei sicherlich auch eine Rolle, Frau Kneißl. Und ja, lassen Sie uns mal noch auf ein anderes feierliches Ereignis zu sprechen kommen. Am Samstag feiern die USA nämlich das 250. Jubiläum ihrer Unabhängigkeitserklärung von Großbritannien. Donald Trump will dabei offenbar besonderen Eindruck hinterlassen. Er hat angekündigt, eine wirklich lange Rede halten zu wollen. Und das trotz erwarteter Extremhitze in Washington werden etwa 42 Grad Celsius vorhergesagt. Trump sagte, diese Woche blicken wir auf 250 glorreiche Jahre Freiheit zurück. Dann verwies er auf die Hitzeprognose für den 4. Juli und sagte, ich werde hingehen und eine wirklich lange Rede halten, scherzte er demnach und fügte hinzu, nur um zu zeigen, dass ich einfach alles kann. So, der US-Präsident. 250 Jahre USA. Frau Kneißl, wo stehen die USA heute und wie blicken Sie auf dieses Jubiläum?
Ich erinnere mich an die 200-Jahr-Feier. Ich war damals 11. Und 1976, wir waren damals aus Deutschland gerade nach Österreich zurückgekehrt. Wir haben das in der Schule besprochen. Wir haben uns im Familienkreis damit auseinandergesetzt. Also ich erinnere mich an diese 200-Jahr-Feier insofern ganz gut, als mich damals das als Elfjährige auch faszinierte, dass dieses Land erst 200 Jahre alt war, während andere Staaten auf doch eine längere Existenz zurückblicken können. Und mich hat das damals als 11-12-Jährige sehr fasziniert. Und jetzt sozusagen kann ich aus aller Ferne die 250-Jahr-Feier beobachten. Ich möchte hier weniger jetzt auf die Person Trump eingehen und das, was die Medien dazu alles aufbringen, von wegen seine Privatparty und wie auch immer. Trump ist Trump. Trump wird in einigen Jahren auch wiederum Geschichte sein. Aber die USA gibt es nun seit 250 Jahren. Und interessant ist, dass ein französischer Philosoph, nämlich Alexis de Tocqueville, im Jahr 1835 ein wirklich immer noch lesenswertes Buch herausbrachte, nämlich On Democracy in America. Wir haben dieses Buch in Frankreich, als ich dort studierte, in unserem Unterricht ausführlich debattiert. Und ich habe jetzt kurz vor unserer Sendung noch einmal in mein Exemplar hineingeschaut, das ich in Paris Anfang der 90er Jahre erworben hatte. Wer sich für dieses Thema interessiert, kann dazu Abstracts, also Kurzfassungen nachlesen. Alexis de Tocqueville war einer der ersten wirklich großen Sozialwissenschaftler, wenn man so will, der sich nämlich wirklich auf den Weg machte. Er bereiste die USA in den 1830er Jahren. Damals waren sie also gerade mal 50 Jahre alt. Und hat sich mit diesem völlig neuen Staat, der ja ein Phänomen seiner Zeit war, auseinandergesetzt. Warum Phänomen seiner Zeit? Weil der Rest der Welt war noch von absoluten Monarchien geprägt. In Frankreich war die Revolution in gewisser Weise gescheitert. Es wurde ein Neo-Absolutismus eingeführt. 1830er-Revolte, Revolution scheiterte ja auch. Es war die erste große, wenn man so will, auch sozialistische Revolution, nämlich Rechte für Arbeiter. Und Alexis de Tocqueville machte sich auf den Weg, bereiste die USA unter nicht ganz einfachen Bedingungen und zeigte sich sehr beeindruckt zum einen von dem dort doch gelebten Gleichheitsgrundsatz. Ich spreche vom Jahr, von den 1830er Jahren. Er war beeindruckt von dieser gelebten auch Individualität, um nicht zu sagen Individualismus, warnte aber in seinen Schriften, das finde ich besonders interessant, vor einer, ich zitiere Tocqueville, Atomisierung der Gesellschaft. Also das ist ein Begriff, den wir in unserer Zeit doch immer wieder auch verwenden, wenn wir von der fragmentierten Gesellschaft sprechen. Atomisierung, also die Vereinzelung, die Vereinsamung. Er sprach von der Tyrannei der Gleichheit. Auch interessant. Und von der Tyrannei der Mehrheit. Also la tyrannie de la majorité, nämlich dass die Mehrheit, sprich 51%, 49% in Schach halten. Das alles ist nachzulesen bei Alexis de Tocqueville. Und ich würde sagen, zum 250. Geburtstag der USA wird vielleicht der Redenschreiber von Trump auch einen Blick in dieses Buch werfen oder sollte werfen, weil vieles von dem, was 1835 veröffentlicht wurde, mehr als je zuvor seine Gültigkeit hat.
Mhm. Absolut. Also wenn Sie das so beschreiben von der Tyrannei der Mehrheit, dann ist das etwas, was auch für unsere Zeit absolut zutreffend ist und immer noch seine Berechtigung und seine Geltung hat. Frau Kneißl, wir bleiben mal bei Donald Trump. Er hat jetzt nämlich angekündigt, trotz der Entscheidung des obersten Gerichtshofs das Recht auf Einbürgerung per Geburt auf US-Boden einzuschränken. Er sagte, wir können dies im Kongress durch Gesetzgebung, deren Umfang sich im Laufe dieses Verfahrens nun herausgestellt hat, mit der Unterstützung des Präsidenten problemlos wieder wettmachen. Das schrieb er bei Truth Social. Demnach sei eine langwierige und schwerfällige Verfassungsänderung nicht erforderlich. Der Kongress sollte noch heute damit beginnen, daran zu arbeiten, so Donald Trump. Zuvor hatte der oberste Gerichtshof einen Erlass Trumps vom Januar 2025, der die Einbürgerung per Geburt für Kinder illegaler Migranten sowie jener mit befristeter Aufenthaltserlaubnis einschränken sollte, für verfassungswidrig erklärt. Die Richter widersprachen der Argumentation des Weißen Hauses. Es habe lediglich ehemalige Sklaven nach deren Befreiung betreffen sollen. Auf dem US-Staatsgebiet werden jährlich rund 250.000 Kinder illegaler Einwanderer geboren und erhalten somit automatisch die Staatsbürgerschaft. 2015 hatten die Republikaner, den Trump bekanntermaßen angehört, beschlossen, dieses Recht für unrechtmäßige Migranten abzuschaffen. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf diese Entwicklung?
Der Hintergrund ist folgender. Ich habe gerade Alexis de Tocqueville 1835 und sein Buch zitiert. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts benötigten die USA dringend Menschen und hatten daher dieses Jus Soli-Prinzip. Also wer auf dem Boden, auf dem Sol der USA geboren wurde, hatte automatisch Anspruch auf die US-Staatsbürgerschaft. Warum? Jeder US-Bürger ein Soldat. Das war lange auch sozusagen das Thema, warum man Menschen brauchte. Also nicht nur dann für den, es gab ja auch genug Kriege in den USA, nicht nur den Bürgerkrieg, sondern ich spreche da vor allem auch von der Vernichtung der ursprünglich ansässigen Bevölkerung. Daher das Jus Soli-Prinzip jetzt ausschließlich sozusagen mit Hinweis auf die illegal eingewanderten Menschen aus Zentral- und Südamerika abzuschaffen, bricht an sich einen Grundsatz, den die USA als Einwanderungsland immer hochhielten. Und ohne Einwanderer würden die USA nicht funktionieren. Das ist auch ein Faktum. Also das Jus Soli hat daher diese Berechtigung. Traditionelle Auswanderungsländer wie beispielsweise Italien hat immer das Jus Sanguinis hochgehalten, also das Recht auf Staatsbürgerschaft, das durch die Blutlinie weitergegeben wird. Daher haben all die Italo-Amerikaner, die in Little Italy von New York bis wo auch immer leben, bis vor kurzem eigentlich den automatischen Anspruch gehabt auf die italienische Staatsbürgerschaft. Gilt auch für viele lateinamerikanische Staaten, ganz besonders Argentinien, wo wir einen sehr hohen italienischstämmigen Anteil an der Bevölkerung haben. Und die italienischen Behörden haben erst vor einigen Monaten dieses Jus Sanguinis abgeschafft, also diesen Anspruch auf italienische Staatsbürgerschaft. Das sind zwei sehr alte Prinzipien, die sich gegenüberstehen, die Ausdruck einer sehr unterschiedlichen historischen Entwicklung sind. Das Jus Soli-Prinzip also abzuschaffen hat, Jus Solis hat die wurde eben vom obersten Gerichtshof aus diesen Gründen gekippt. Ich erinnere mich an eine Bekannte, die ursprünglich aus dem Iran kam, Green Card in den USA hatte, aber in Österreich lebte und arbeitete. Die reiste während ihrer Schwangerschaft in die USA, um dort ihre Kinder zur Welt zu bringen, um eben ihren Kindern unmittelbar die US-Staatsbürgerschaft zu geben. Also, und das machen einige, ja. Also, sie war nicht die Einzige. Das heißt, das ist nicht unbedingt jetzt etwas, was nur unter Anführungszeichen illegale Einwanderer machen. Das machen auch Leute, die eine Art Green Card haben oder sonst eine Verbindung zu den USA. Ich habe das nie ganz verstanden, weil man ja damit auch den Kindern für den Rest ihres Lebens die US-Steuerpflicht aufbürdet. Also die USA haben ein sehr spezielles Steuerrecht. Einmal US-Steuerzahler, immer US-Steuerzahler, egal wo sie sich auf der Welt befinden. Das gilt nicht im Rest der Welt. Also sie können ihren Steuersitz verlegen, wenn sie in Frankreich bis zu ihrem 40. Lebensjahr steuerpflichtig sind und dann nach Belgien gehen, sind sie dann belgischer Steuerzahler und nicht mehr französischer Steuerzahler. Unterschiedliche Steuersätze, aber als US-Steuerzahler, einmal US-Steuerzahler, immer egal wo. Und ich kenne genug Leute jetzt auch, oder ich kenne sie nicht so gut, ich habe es nur beobachtet, als ich noch mit diesen Leuten in Kontakt war vor einigen Jahren. Mittlerweile bin ich mit sehr wenigen Menschen nur mehr in Kontakt. Aber es haben sich auch einige bemüht, interessanterweise gerade auch eben jene Person, die in die USA reist, um ihre Kinder dort zur Welt zu bringen, die dann ihre Green Card wieder loswerden wollen, weil sie einfach nicht mehr US-Steuern zahlen wollen.
Mhm. Ja, hochinteressant, wie Sie das beschreiben. Und genauso interessant, Frau Kneißl, ist eine Begegnung, ein Treffen diese Woche gewesen in Brüssel. Denn dort haben Vertreter der islamistischen Taliban erstmals seit ihrer Machtübernahme in Afghanistan, die wurden dort von der EU-Kommission zu Gesprächen in Brüssel empfangen. Thema vor Ort sei die würdevolle Rückkehr von Afghanen in ihr Heimatland gewesen. So bezeichnen die Taliban die Abschiebungen. Die Taliban setzten sich nachdrücklich für einen solchen würdevollen Rückkehrprozess ein, so der Delegationsleiter. Es sei auch darum gegangen, umfassende konsularische Dienstleistungen für Afghanen im EU-Raum wieder aufzunehmen. Da wurde sich darauf bezogen, dass die Taliban eigene Diplomaten in die afghanischen Botschaften schicken wollen, so wie das in Deutschland bereits der Fall ist. ohne solche neuen Diplomaten aus Kabul sei eine konsularische Betreuung möglich. Das würde auch bedeuten, dass keine Abschiebungen möglich sind, fügte ein Delegationsleiter hinzu. Ziel der Gespräche auf technischer Ebene in Brüssel war es, mehr Abschiebungen aus der EU von afghanischen Staatsangehörigen zu ermöglichen, die Straftaten begangen haben und ein Sicherheitsrisiko darstellen. Frau Kneißl, die Taliban in Brüssel, was sind da Ihre Gedanken dazu?
Interessant, ja. Also ich erinnere mich, als im Herbst 2021 nach dem Sturz der von den USA eingesetzten Behördensystem, wie immer man das nennen will, 15. August 2021, die Taliban eroberten Kabul an einem Vormittag. Also 70.000, wenn man so will, Stammeskrieger stürzten die NATO in eine massive Krise. Vielleicht erinnern sich einige unserer Zuhörer und Zuschauer noch an die Bilder, als Menschen den Herkules-Maschinen hinterher liefen, sich an die Tragflächen versuchten anzuhängen, als die USA wirklich überstürzt, mehr als überstürzt, Afghanistan aufgaben. Und das erfolgte mit einer sehr raschen Rückkehr der Taliban in sämtliche Verwaltungsebenen. Als Russland damals mit den Taliban normale diplomatische Beziehungen, oder nicht mit den Taliban, sondern mit der afghanischen Regierung, die von den Taliban sozusagen gehalten wird, Regierungen anerkennt man nicht, man anerkennt nur Staaten. Das ist auch etwas, was man immer wieder gewissen Journalisten und auch Eurokraten in Erinnerung rufen muss, aber ich weiß, wie schlecht es um das allgemeine Bildungsniveau in Brüssel bestellt ist. Jedenfalls, Afghanistan als Staat ist anerkannt oder nicht anerkannt. Eine Regierung anerkennt man nicht. Ja, eine Regierung wird von ihnen bestimmt, ob durch Wahlen oder einen Staatsstreich oder was auch immer. Als Russland mit den neuen Behörden in Afghanistan normale Beziehungen startete, im Herbst 2021 wurde Russland dafür heftigst attackiert, von Brüssel, von den USA und so weiter. Wie kann man nur? Ja, jetzt machen sie alle dasselbe. Es ist einfach nur eine pragmatische zur Kenntnisnahme der Machtverhältnisse. Man hört aus Brüssel, dass man also mit Gesprächen der Taliban, die unter anderem geführt werden von dem früheren österreichischen Finanzminister Brunner, der jetzt für Migrationsfragen zuständig ist, man hört von seiner Seite, Gespräche mit den Taliban würden nicht bedeuten eine Anerkennung der Taliban. Ja, meine Herren, was wollen Sie? Wollen Sie jetzt ein Abkommen mit ihnen abschließen oder wollen Sie nicht? Weil wenn Sie ein Abkommen abschließen, dann geht das hier nur dann, wenn sie rechtlich die andere Seite als Vertragspartei anerkennen. Ich kann ja nicht einen Vertrag abschließen, ob mit einer Institution oder mit einer Person, die nicht existent ist. Es wird herumgeredet um den heißen Brei, aber an sich, wenn man wirklich Rückführungsabkommen und so weiter abschließen will, wenn man einen Vertrag sozusagen unterzeichnen will, dann ist das natürlich eine Anerkennung der anderen Seite. Ohne dem geht es nicht. Und wie gesagt, ich kann nur noch einmal in Erinnerung rufen, das ist Basiswissen Völkerrecht, aber wie gesagt, das ist mir klar, dass das in weiten Kreisen der Europäischen Kommission nicht sehr gut verbreitet ist. Nicht Regierungen werden anerkannt, sondern nur Staaten.
Da kann ich an der Stelle die Herrschaften in Brüssel dazu aufrufen, sich mal diesen Podcast anzuhören. Dann können Sie Ihr Wissen in dieser Hinsicht noch ein wenig erweitern. Und Frau Kneißl, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen für diese, wie immer, sehr kompetenten, erkenntnisreichen Ausführungen. Wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes, hoffentlich sommerliches Wochenende in Ihrer Heimat in Russland und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammenfinden.
Vielen Dank, lieber Flavio Witzleben, auch unseren Zuschauern und Zuhörern heute einen friedlichen Sonntag und freue mich auf ein gesundes Wiedersehen in einer Woche. Vielen Dank.
Ja, auch ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauer, alles Gute, bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.